Ein ernstes Thema heute Morgen und ein frohmachendes Thema. Fasziniert von Jesus wirkungsvoll leben, auch wenn Gott scheinbar nicht eingreift oder wenn er weit entfernt zu sein scheint. Hat das schon mal jemand von euch so erlebt? Gott, eigentlich, du hörst mich nicht. Wo bist du? Das scheinen die Teststrecken zu sein, die auch mit dazugehören zu unserem Leben. Das nächste Bild kurz, bitte, Julia. Wenn man das geklärt hat, was Paulus hier sagt, für sich persönlich, in seiner Beziehung zu Gott, leben wir, dann leben wir für den Herrn. Und sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Ganz gleich also, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Römer 14, 6, 8. Paulus sagt doch an anderer Stelle, ich habe große Lust zu sterben und bei Jesus zu sein. Die Beziehung, die hat gepasst. Und wenn einer von Leiden und von Strapazen und von Stresstests sprechen kann, dann war es Paulus. Geschlagen, gesteinigt, in Schiffbruch gewesen, unter Verfolgung gelitten, verfolgt von Leuten aus der Gemeinde, angefeindet. 68 nach Christus durch Enthauptung in Rom gestorben. Selben Jahr wie Petrus gekreuzigt wurde dort. Gott hat was gemacht. Und wenn wir das geklärt haben für uns, dann können wir befreit leben. Was mich immer wieder anrührt, wenn ich auf dem Berliner Ring fahre, Richtung Obi von Auerbach, kommt man an einem Fahrrad vorbei. Hat das schon mal jemand gesehen? Dieses umstrickte Fahrrad von einer gewissen Julia. Ich glaube, die war 15 oder 16. Die war auf dem Weg, ihr Zeugnis abzuholen, hatte die Stöpsel im Ohr und wurde von einem Fahrzeug, von einem Pkw erfasst, stürzte, hatte hinten sehr schwere Verletzungen und ist dann im Krankenhaus verstorben. Bei der Trauerfeier waren viele Schülerinnen und Schüler da und der Pfarrer sagte, um Himmels Willen, macht die Stöpsel raus, wenn ihr im Verkehr unterwegs seid. Ein prachtvolles, junges, dynamisches, hoffnungsvolles Menschenkind. Weggenommen. Sind wir bereit, diesen Weg auch zu gehen? Es kann viel passieren. Es kann sehr viel passieren. Eine Geschichte von Dolly und Walter, die wollte ich euch kurz mal nahebringen, erzählt ein Pastor. Da sind Dolly und Walter beide über 80 Jahre alt. Ihre vier Kinder haben alle schon selbst Kinder. Ihre einzige Tochter ist verheiratet mit einem Tierarzt. Eines Tages bekommen Dolly und Walter einen Anruf. Sie sollen eilig kommen. Ihre Tochter meldet sich nicht mehr. Die Familie ist nicht auffindbar. Niemand weiß, wo sie sind. Erschrocken steigen sie ins Auto, finden ihre Tochter mit ihren beiden kleinen Kindern in ihrer Wohnung. Erschossen vom durch seine berufliche Situation verzweifelten Ehemann, der sich anschließend selber umgebracht hat. Völlige Lähmung bei Dolly und Walter. Verständlicherweise über viele Wochen, Monate. Wie gut kann man diese Trauer, diese Ohnmacht, diese Wut sich vorstellen? Und sie sagen bis heute, wir können es nicht verstehen und wir sind wütend und zornig und trotzdem wollen wir bei Gott bleiben. Wir hören auf, nach Antworten zu suchen. Es gibt nur billige Antworten. Und Dolly und Walter schütten ihr Herz ungeschützt vor Gott aus. In allem Unerklärlichen bleiben sie bei Gott. Sie bleiben in der Gemeinde, das stellen wir auch bei uns fest. Schon vor Corona, Menschen, die in Nöte geraten, bleiben plötzlich weg. Aber sie machen das nicht. Sie ziehen sich nicht zurück von anderen Christen. Und das ist ja auch manchmal zu verstehen. Weil manche so schlecht umgehen mit diesem Unerklärlichen. Ich werde auch sehr hilflos und sicherlich unbeholfen. Aber Rückzug ist ein denkbar schlechter Weg. Distanz von der Gemeinde, vom Hauskreis, von meinen Freunden dort ist manchmal der Anfang meiner Distanz zu Gott. Das geht Hand in Hand. Walter und Dolly sind in tragenden Beziehungen geblieben. Sie haben die Unbeholfenheit der anderen ausgehalten. Sie haben Tränen gezeigt. Sie haben Hilflosigkeit gezeigt. Und haben in Psalm 73 ein neues Lebensmotto gefunden. Ich bleibe bei dir, denn du bist bei mir, denn dennoch bleibe ich stets bei dir in guten und in schlechten Zeiten. Oder im Alten Testament hat Jakob gesagt, Gott, ich lass dich nicht los, bis du mich segnest. Das sind Stresstests. Das sind Dinge, die wir uns nicht erklären. Oder da ist Joni, ein junger Mann mit 17 Jahren, der etwas Besonderes war, in der Gemeinde dort ankam. Er machte seine Schreinerlehre fertig. Und danach hat er ein Praktikum in der Teenagerarbeit gemacht in der Gemeinde. Und da geschah etwas ganz Seltsames. Das hatten die da noch nie erlebt. Dieser Junge hat es den Teenies richtig gehend schwer gemacht, nicht an Gott zu glauben. Solche Leute sind kostbar. Er lebte den Glauben auf so eine natürliche, frische Art vor und war trotzdem ernst und leidenschaftlich. Er hatte ein riesengroßes Herz. Und wenn er von seinen Teenies sprach, dann kullerte ihm oft die eine oder andere Träne über die Wange. Und der Pastor erzählt weiter, wir hatten damals einen Run auf unser Teenie-Programm. Nicht, weil sie alle in den Joni verliebt waren, einige auch, aber es war einfach diese Art, wie er den Glauben vermittelte. Er hatte damals eine seltsame Krankheit. Innerhalb weniger Stunden konnte sich seine Rückenmuskulatur so sehr verkrampfen, dass er nicht mehr stehen konnte. Da musste er sofort auf die Intensivstation, wo sie ihn mit Schmerzmittel vollpumpten. Da fragt man sich schon, Mensch, jetzt haben wir so einen Crack. Jetzt haben wir so eine Granate. Jetzt haben wir so einen richtig passenden Menschen für diesen Bereich. Besser geht's nicht. Gott, machst du einen Fehler? Was ist denn da los? Hast du da jemand verwechselt? Nein, Gott hat nichts verwechselt. Als das dann zum ersten Mal geschah, mit der Verhärtung der Rückenmuskulatur, haben wir gebetet, gefastet und geweint. Wir sagten, das nehmen wir nicht einfach so hin. Immer wenn er eine Erkältung hatte, dann passiert es. Und wir wussten schon, Achtung, jetzt sofort beten. Und wir haben es gemacht, aber es hat nicht immer geholfen. Eines Tages hat es ihn wieder umgehauen. Schlimmer als je zuvor. Jetzt war auch die Lunge verkrampft, lebensgefährlich. Was soll das alles? Wir hatten keine Erklärung und es war mühsam. Wir verstanden es einfach nicht. Joni hatte eine Freundin und immer wieder redete ich mit ihr darüber, sagt der Pastor. Wir klagten gemeinsam vor Gott. Wir verstehen das nicht, akzeptieren das irgendwie auch nicht. Aber wir möchten dich erkennen. Nicht, dass wir dir in die Karten schauen wollen, Herr, aber in und trotz dieser Situation, Herr, wollen wir erkennen, dich erkennen, dir näher kommen. Obwohl du uns so fremd scheinst in dieser Sache, so unverständlich, so dunkel. Wir wollen uns das nicht rauben lassen, dass wir mit dir weitergehen. Aber wir verstehen es nicht. So kann das passieren. Keine Antwort auf die Fragen. es geht dann schwierig weiter. Jonis Freundin hieß Mimi und heißt heute noch Mimi. Mittlerweile ist sie seine Frau. Als er den letzten Rückfall bekam, hatte sie am nächsten Morgen Anbetungsleitung im Gottesdienst. Sie rief Lea an, die Gesamtleiterin, und sagte, könntest du für mich übernehmen, bitte? Ich kann einfach nicht. Und Lea antwortete ihr nach kurzem Überlegen, ich glaube, du solltest es trotzdem machen. Die beiden hatten eine gute Beziehung und haben sie immer noch. Und so wusste Lea, dass sie das riskieren konnte. Und dann ist Mimi tatsächlich gekommen. Sie hat sogar von ihrer Situation erzählt. Das war einer der stärksten Momente in diesem Gottesdienst. Meine Predigt war da ziemlich überflüssig, bemerkt der Pastor noch. Dass sie da vorne stand, mitten in all den Fragen und trotzdem diente, das war einfach stark. Und während der Anbetung sagte sie, ich bin froh, dass Lea nicht locker gelassen hat. Genau das brauchte ich jetzt. Ich möchte mich so gern zurückziehen, heulen, trauern. Aber ich merke auch, das tut mir nicht gut. Also stehe ich hier und sage, das Lied ist im Moment für mich schwierig und singe es trotzdem mit euch zusammen. Singt ihr es mir zu und ich singe es mit euch. Was kann passieren? Wir wissen nicht, was uns alles noch begegnen wird. Wir wünschen uns gute Zeiten, gute Jahre, aber das kann sehr schnell kommen. Und Gott ist wirklich da. Machst du mal das nächste Bild, Julia? Gott ist wirklich real. Egal, wie es dir und mir geht. Ich möchte, dass ihr das mitnehmt. Gott ist Realität. Und er ist da. Egal, wie es dir geht. Hebräer 13,9, ein interessanter Satz, den sagen wir gleich mal zusammen. Ich lese ihn einmal vor. Es ist das Größte, wenn jemand seine ganze Hoffnung auf Gottes Gnade setzt und sich durch nichts davon abbringen lässt. Sagen wir mal zusammen, 1, 2, 3. Es ist das Größte, wenn jemand seine ganze Hoffnung auf Christus Gnade setzt und sich durch nichts davon abbringen lässt. Das ist doch mal was, was wir nach Hause mitnehmen können. Das nächste Bild bitte, Julia. Das ist nichts Neues in der Bibel. David, der Mann nach dem Herzen Gottes, hat das genauso erlebt. Er war geliebt, wusste sich von Gott geliebt, wusste sich in Gottes Nähe. Er hat ein paar Ausreißer gehabt, wie viele andere Menschen auch. Hat krumme Wege beschrieben, war ein grottenschlechter Familienvater. Aber er war trotzdem der Mann nach dem Herzen Gottes, weil er sich was sagen ließ, weil er erkannte, wo er im Unrecht war. Manchmal hat es länger gedauert, aber er hat es erkannt und dann bekannt und in Ordnung gebracht. Herr, warum bist du so weit weg? Warum lässt du uns im Dunkeln umherirren, wenn wir dich am nötigsten brauchen? Wo bist du? Mein 72-jähriger Bruder hat das in seiner Heilungsgeschichte erlebt, nach der Stammzellenspenden-Aktion, ging es ihm immer schlechter. Und er hat gebetet wie ein Weltmeister. Er hat in seiner Schwachheit noch anderen Leuten geholfen da im Krankenhaus, ihnen zugehört, ihnen geraten und kam dann zu dem Punkt, wo er sagte, ich spüre Jesus nicht mehr. Jesus antwortet mich. Was ist da los? Was soll ich tun? Verzweifelt. Ich spüre ihn nicht mehr. Herr, warum bist du so weit weg? Warum lässt du mich im Dunkeln? Und dann Psalm 10, genau. Psalm, genau richtig. Mein Gott, die Worte, die Jesus am Kreuz zitierte aus Psalm 22. Warum hast du mich verlassen? Da war Trennung, da war Ende. Da bestand keine Beziehung mehr zwischen Gott und ihm, weil er zur Sünde gemacht worden ist. Gott ist heilig. Er kann keine Sünde in seiner Nähe gebrauchen. Warum bist du so weit weg und hörst mein Stöhnen nicht? Das ist höhere Mathematik. Das ist keine höhere. Das sind einfach die Stresstests, auf die wir uns vorbereiten sollten. Und wenn wir uns vorbereitet haben, werden wir Mühe haben, da durchzukommen. Ohne Gottes Hilfe sowieso nicht. Warum lässt du mich jetzt fallen? David war verfolgt, angefeindet, mit dem Tode bedroht. Natürlich hat Gott David niemals verlassen. Natürlich hat Gott meinen Bruder Eberhard niemals verlassen. Natürlich verlässt er uns nicht. Verlassen wir ihn? Bleiben wir bei ihm? Laufen wir weg, wenn die Stresstests kommen? Der Herr steht dir zur Seite, verlässt dich nicht, immer hält er zu dir. 5. Mose 31, 8. Der Herr steht dir zur Seite, verlässt dich nicht, immer hält er zu dir. Allerdings hat Gott nie versprochen, dass wir seine Nähe immer spüren. Das müssen wir ein bisschen unterscheiden. Gott verlässt uns nicht, er hat uns aber nie versprochen, dass wir seine Nähe immer spüren, wir das fühlen. Floyd McClung, ein Missionar, ein Begnadeter, mit Jugend mit einer Mission, unter anderem im Rotlichtviertel in Amsterdam gelebt, mit seiner Familie viel Segen erlebt, University of Nations auf Hawaii gelehrt, sehr krank inzwischen. Floyd McClung beschreibt diese Erfahrung folgendermaßen. Sie wachen eines Morgens auf und alle geistlichen Gefühle sind weg. Sie beten, aber nichts passiert. Sie weisen den Teufel zurück, aber nichts ändert sich. Sie unterziehen sich geistlichen Übungen, sie bitten Freunde, für sie zu beten. Sie bekennen alle Sünden, die ihnen einfallen und bitten alle um Vergebung, die sie kennen. Sie fasten sogar, aber nichts passiert. Sie fangen an, sich zu fragen, wie lange diese geistliche Durststrecke dauern wird. Tage, Wochen, Monate. Wann wird sie enden? Wird sie jemals enden? Sie haben das Gefühl, dass ihre Gebete an der Decke abprallen. In völliger Verzweiflung fangen sie schließlich an, sich selbst anzuklagen. Was ist mit mir los? Ende des Zitats. Tolles Buch, Finding Friendships with God. Mit uns ist alles in Ordnung. Diese Erfahrungen sind normaler Teil des Wachstumsprozesses unserer Freundschaft mit Gott. Jeder Christ macht solche Phasen durch, mindestens einmal, häufig sogar öfter im Leben. Sie sind schmerzhaft, beunruhigend, aber absolut notwendig. Wow! Absolut notwendig für die Entwicklung meines Glaubens. Stresstest. Dieses Wissen gab Hiob Hoffnung, als er Gottes Gegenwart in seinem Leben nicht mehr fühlen konnte. Er sagte in Hiob 23, Vers 8, ich kann nach Osten gehen, dort ist Gott nicht. Ich kann nach Westen gehen, dort ist er nicht zu finden. Ist er im Norden tätig, sehe ich es nicht. Versteckt er sich im Süden, weiß ich es nicht. Doch mein Weg ist ihm schon lange bekannt. Wenn er mich prüft, dann bin ich rein wie Gold. Hiob hatte was verstanden, Prüfung. Völlig unschuldig, in Not geraten. Wenn Gott scheinbar weit entfernt ist, haben wir vielleicht das Gefühl, dass er uns böse ist und uns für irgendeine Sünde bestraft. Und das kann natürlich die Tatsache sein, na klar, dass Gott uns von Sünde trennt. Alles klar, das sollten wir beheben. Wir betrüben den Geist Gottes. Wir belasten unsere Gemeinschaft mit Gott durch Ungehorsam, durch ungelöste Konflikte, durch unsere Geschäftigkeit, Abgelenktheit, durch unsere Faulheit, durch unsere große Freundschaft zu Leuten, zu üblen Leuten aus der Welt, die uns in ganz falsche Richtung beeinflussen wollen oder durch andere Sünden. Das ist möglich. Aber oft hat dieses Gefühl der Entfremdung nichts mit unseren Sünden zu tun. Es ist eine Prüfung für unseren Glauben. Teststrecke. Wenn wir Gott weiterhin lieben, ihm vertrauen, ihm gehorchen, ihn anbeten, selbst wenn wir keine Anzeichen seines Handelns und seiner Gegenwart in unserem Leben spüren können, dann ist das eine gute, aber ganz schwere Sache. Christen machen heute oft den Fehler, in der Anbetung eine Erfahrung statt Gott selbst zu suchen. Sie erwarten ein bestimmtes Gefühl. Und wenn es kommt, schließen sie daraus, dass Gott dass sie Gott angebetet haben. Das ist grenzwertig. Gott nimmt uns sogar manchmal die Gefühle, damit wir uns nicht von diesen Gefühlen abhängig machen. Und sagen, wenn wir diese Gefühle nicht haben, dann ist was nicht in Ordnung. Gott ist in der Nähe. Punkt. Wenn wir ganz im Glauben stehen, gibt Gott uns oft eine ganze Menge bestätigender Gefühle. Das ist am Anfang super und gut und das hilft uns auch später. Und antwortet auf unreife und ichbezogene Gebete. Nur damit wir merken, dass er wirklich da ist. Aber in dem Maß, in dem wir im Glauben wachsen, entwöhnt er uns von solchen Abhängigkeiten von den Gefühlen. Nichts gegen Gefühle, aber Abhängigkeiten von Gefühlen. Mein Bauchgefühl ist eine ganz schwierige Geschichte. Würde ich mich nicht darauf verlassen. Gottes Allgegenwart und die erkennbaren Zeichen seiner Gegenwart sind zwei völlig verschiedene Dinge. Das eine ist die Tatsache, er ist da. Das andere sind die Gefühle. Gott ist immer da, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Seine Gegenwart ist viel umfassender, als wir uns von Gefühlen erfassen lässt. Er will zwar, dass wir seine Gegenwart spüren, aber es ist ihm wichtiger, dass wir ihm vertrauen. Glaube, nicht Gefühle machen Gott Freude. Sage ich ganz ungeschützt einfach mal so in den Raum. Mein Vertrauen zu Gott, egal wie ich mich fühle, egal wo ich bin und wo ich mich befinde, ist der wichtigste Gradmesser. Da geschah Hiob an einem einzigen Tag, dass er alles verlor. Seine Kinder, seinen Besitz, seine Gesundheit. Und am schlimmsten vor allem für Hiob war, Gott schwieg. Gott hat nichts gesagt. 37 Kapitel lang. Schweigen. Er hatte drei gute Freunde, also das war schon bemerkenswert. Die kamen zu ihm, setzten sich. Er saß in der Asche, hatte Geschwüre. Es ging ihm sehr, sehr dreckig. Und sie setzten sich neben ihm und trauerten. 7 Tage und 7 Nächte. Hat das schon mal jemand gemacht für seine Freunde? Hut ab. Doch dann haben sie mit ihm theoretisiert und lagen schief. Was kann man tun? Es gibt keine ABC-Regeln, ein paar Hinweise. Was kann ich tun, wenn ich in so einer Hiobslage bin? Das nächste Bild bitte, Julia. Genau das. Erzähle Jesus genau, was los ist. Wie du dich fühlst, wie dir zumute ist, wie deine Beziehung zu ihm, zu anderen Menschen aussieht. Schütte dein Herz vor ihm aus. Hiob tat das und er sagte, ich werde den Mund nicht halten, ich lasse meiner Zunge freien Lauf, was mich so bitter macht, das muss heraus. Hiob 7, Vers 11. Hiob 29, Vers 2. Ach, wenn es wieder so wäre wie früher. Haben wir schon mal gehört in den letzten Zeilen. Ach, wenn es wieder so wäre wie früher. Als Gott mich führte und mein Leben schützte, er schenkte mir Erfolg an jedem Tag. In dunklen Stunden leuchtete sein Licht. Hiob 29, 2. Gott kann sehr gut mit deinem und meinem Zweifel, mit meiner und deiner Wut, Angst, Sorge, Verwirrung, mit allen Fragen umgehen. Er hält das aus. Er möchte sogar, dass wir mit ihm sprechen darüber. Das ist ein Bekenntnis deines Glaubens. Erzähle Gott, wie es mit meinem Glauben aussieht, mit meinem Vertrauen. Ich erzähle ihm, wie es mit meiner Hoffnung aussieht, mit meiner Perspektive. Und David vertraute Gott, obwohl er gleichzeitig völlig verzweifelt war. Ein ganz interessanter Vers aus Psalm 116, 10. Ich habe dem Herrn vertraut, auch als ich klagte, ich liege ganz am Boden. Interessant. Ich habe dem Herrn vertraut, auch als ich klagte, ich liege ganz am Boden. Beides drin. Vertrauen, völlige Verzweiflung. Gott vertrauen, gleichzeitig am Ende sein. Das gibt's. Aber Davids Freimut zeigt seinen tiefen Glauben. Erstens glaubt er an Gott. Zweitens glaubt er, dass Gott seine Gebete erhört. Drittens glaubt er, dass er Gott sagen konnte, was er fühlte. Und Gott würde ihn immer noch lieben. Stark. Das haut mich richtig vom Hocker. Das zweite bitte, Julia. Konzentriere dich auf Gottes unveränderliche Eigenschaften, auf seinen Charakter. Halte dich an Gottes Wesen fest, egal wie die Umstände sind. Und unabhängig davon, was deine Gefühle sagen, erinnern wir uns an die Eigenschaften Gottes, die in Ewigkeit unverändert bleiben. Gott ist gut. Gott liebt uns. Gott ist bei uns. Gott weiß, was wir durchmachen. Er fühlt mit uns. Er hat einen guten Plan für unser Leben. Der Schriftsteller Raymond Edmond sagte, vergessen Sie in der Dunkelheit des Zweifels nicht, was Gott Ihnen im Licht gesagt hat. Vergessen Sie in der Dunkelheit nicht, was Gott Ihnen im Licht gesagt hat. Als Hiobs Leben auseinanderflog und Gott schwieg, konnte Hiob immer noch Dinge finden, für die er Gott loben konnte. In Hiob 10, Vers 2 hat er Gott für seine Liebe und Güte gelobt. In Hiob 42, 2 hat er Gott für seine Allmacht gelobt. In Hiob 23, 10 hat er Gott über die Kenntnis aller Details von Hiobs Leben gelobt. Er hat ihn gelobt, dass er immer noch Kontrolle hat. Gott, du hast immer noch Kontrolle. Mir geht's überhaupt nicht besser, sondern schlechter und schlechter. Gott, du hast die Kontrolle. Das konnte er von sich selbst aus nicht auf die Reihe bringen. Er hat Gott gelobt, dass er einen Plan für sein Leben hat. Solange er geschnauft und geatmet und sein Herz geschlagen hat, hat Gott Pläne. Er hat Gott dafür gelobt, dass er retten will. Das ist Hiob. Unglaublich. Und das dritte Merkmal, liebe Julia, vertraue darauf, dass Gott seine Zusagen hält. Wenn einer zuverlässig ist, dann ist es Gott. In diesen Zeiten von geistlicher Dürre, von Stress, von Depression, ist es wichtig, ich vertraue geduldig auf Gottes Zusagen, nicht nur auf Gefühle. Ich lerne es zu verstehen. Oder ich versuche es zu verstehen, auch wenn ich da sehr begrenzt bin. Eine Freundschaft, die nur auf Gefühlen basiert, ist wertlos und leer, das wissen wir. Gute Freunde sind füreinander da, bereiten einander auch oft anspruchsvolle Herausforderungen. Versagen auch. Freunde kann ich mich auch nicht immer verlassen, meistens schon. Sind Menschen, die versagen. Trotzdem und gerade deswegen halte ich an Freundschaften fest. Deshalb lassen wir uns nicht bekümmern in Schwierigkeiten. Die Umstände können den Charakter Gottes nicht verändern. Meinen schon. Gottes Gnade hat immer noch die volle Wirkkraft. Das hat uns Gott zugesagt. Er ist immer auf deiner und meiner Seite. Selbst wenn du es nicht so empfindest, auch wenn alles dunkel und hoffnungslos aussieht, Hiob hat es gelernt, er hielt immer noch an Gott und seinem Wort fest. Unbeirrbar, sagt er in Hiob 23, 12, unbeirrbar bin ich dem Weg gefolgt, den er mir zeigte. Niemals bin ich von ihm abgeirrt. Ich habe seine Gebote nicht übertreten. Seine Befehle zu beachten war mir wichtiger als das tägliche Brot. Was für ein Zeugnis. Und dieses Vertrauen in Gottes Wort ließ Hiob am Glauben festhalten, obwohl alles, aber wirklich alles, verloren war, alles sinnlos zu sein schien. Sein Glaube war auch inmitten seines Schmerzes stark. Hiob 13, 15, gewiss wird Gott mich töten, dennoch vertraue ich auf ihn. Denn ich will mein Leben vor ihm verantworten. Was für Aussagen. Wenn du das Gefühl hast, dass Gott dich verlassen hat, wollen wir versuchen, kannst du versuchen, ihm dennoch zu vertrauen. Das ist Anbetung in der höchsten Form. Das ist Anbetung in der höchsten Form. Und der letzte Punkt, bitte Julia. Dankbares sich erinnern. Erinnere dich daran, was Gott für dich bereits getan hat. Und wenn dir nichts einfällt, dann denkst du an Jesus und an das Kreuz von Golgatha. Gott hat das Beste, was er hatte, für dich und mich gegeben. Wenn das kein Grund ist, wenn du keine anderen Gründe findest, Gott zu danken, das ist Grund genug. Wir vergessen unglücklicherweise schnell die furchtbaren Einzelheiten des Opfers, das Gott für uns gebracht hat. Diese Vertrautheit und Freundschaft, die kann auch zur Selbstzufriedenheit, zum Selbstverständlichnehmen des unglaublichen Opfers führen. Schon vor der Kreuzigung stand der Sohn Gottes nackt da. Er wurde bis zur Unkenntlichkeit geschlagen, ausgepeitscht, gefoltert, verächtlich angespuckt, gequält, ausgelacht von hartherzigen Menschen. Er wurde schlechter behandelt als ein Tier. Und danach musste er sein schweres Kreuz auf den Hügel schleppen und an dieses Kreuz genagelt werden, wegen meiner Sünde. Dort starb er den grausamen, quälenden, langsamen Tod durch Kreuzigung, und während sein Leben langsam von ihm wich, standen die Lästerer und Spötter daneben und beleidigten ihn aufs Höchste, machten sich über seinen Schmerz lustig, stellten seinen Anspruch, Sohn Gottes zu sein, in Frage. Und dann der Höhepunkt, als Jesus für alle Schuld und Sünde dieser Welt, meiner und deiner Schuld, sterbend dahing, fühlte er sich so einsam und so auf sich selbst geworfen, dass er in völliger Verzweiflung schrie: mein Gott, warum? Warum hast du mich verlassen? Jesus hätte sich selbst retten können, aber dann wäre es um das Erlösungswerk auf Golgatha geschehen gewesen. Worte können diese finstere Stunde nicht beschreiben. Warum ließ Gott dieses Leid, diese Behandlung zu? Warum? Damit wir unsere Ewigkeit nicht getrennt von Gott, in der Gottesferne, in der Hölle, sondern in der Herrlichkeit Gottes verbringen können. In der Bibel heißt es dazu: Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott gerecht bestehen können. Wir sind auf diesem Weg. Wir wissen nicht, wie lange wir hier zu tun haben auf dieser Welt, wie lange Gott uns hier wirken lässt. Und es ist gut, sich jetzt schon bereit zu machen, zu wissen: irgendwann kommt der Tag. Ich habe in letzter Zeit auch so viel Friedhöfen zu tun gehabt und mit Abschied nehmen und mit Trauernden gesprochen. Das macht natürlich auch was mit einem selbst. Es ist gut und heilsam. Wir alle müssen das wissen. Jesus steht einladend vor uns und sagt: komm, ich will dich in meiner Familie, in meiner göttlichen Familie, in meinem Team haben. Ich möchte dich in meiner Gemeinde haben. Ich möchte, dass du im Reich Gottes mitmachst, dass du ein Segen wirst dadurch. Ich danke euch allen für das Beten für den Alpha-Kurs, der letzten Donnerstag zum ersten Mal hier lief. Da waren hier 15, zum Teil ganz neue Menschen, die ich noch gar nicht kannte, hier im Raum. Das war eine Freude, miteinander einzusteigen in diesen Glaubenskurs. Alpha-Kurs, ein 12-teiliger Glaubenskurs über die Basics des Glaubens. Am kommenden Donnerstag fangen wir an mit einem guten Thema: Wer ist Jesus eigentlich? Und das packt mich immer ganz neu. Bitte betet weiter mit. Ich danke euch sehr. Da wird geistlich gekämpft. Da werden Entscheidungen vorbereitet. Und das letzte Bild bitte, Julia. Gott ist real. Egal wie es mir geht. Egal wie es dir geht. Ist auch egal, ob du das glaubst. Er ist real. Es ist das Größte, wenn jemand seine ganze Hoffnung auf Gottes Gnade setzt und sich durch nichts davon abbringen lässt. Amen. Vater im Himmel, danke, dass wir gleich daran denken können, im Abendmahlsgeschehen. Wir wollen das ganz neu vor Augen uns führen und ganz neu uns aufmachen, unsere Entscheidung für dich erneuern, möchten durchstarten im Glauben. Herr, und auch wenn wir müde und enttäuscht und abgehalten zu sein scheinen, wir wollen diesen Schritt ganz bewusst erneuern. Herr, wir wollen dich einladen, ganz neu in unser Leben, in unsere Biografie hineinzukommen und uns zu begegnen. Herr, begegne auch unseren Kindern, mit den Mitarbeitenden und danke für sie. Danke, dass du jetzt mit uns durchstartest ins Abendmahlsgeschehen. Amen.